Hallo und herzlich willkommen hier zum Rudelgebrüll, dem deutschen Detroit Lions Fan Podcast. Und ja, wir haben uns heute hier Gäste reingeholt. Mit wir meine ich den lieben Christian und mich. Hallo Christian.
Einen wunderschönen guten Abend.
Und ja, wir haben uns hier den lieben Carsten und den lieben Tobi reingeholt, hier von den Tampa Bay Buccaneers, von den Bucs Germany. Und ich freue mich tierisch darauf, weil ich war jetzt schon ein, zwei Mal bei euch und ich freue mich tierisch, dass ihr jetzt endlich mal bei uns seid. Hallo zusammen.
Hallo Marius, hallo Christian. Schön hier zu sein. Freut mich auch immer mit euch zu interagieren, egal jetzt ob im Podcast, echt in Person oder einfach mal ein Schreiben zwischendurch.
Ich glaube, Tobi, wie oft haben wir es schon versucht, irgendwie, wenn ich in München war oder so, dass wir uns mal treffen?
Ja.
Also zwei, dreimal bestimmt.
Ja, es kommt immer was dazwischen. Das ist halt busy und ist Family, dann ist es schwer.
Ja. Ich war schon dabei, ein bisschen demütig heute in die Folge zu kommen, hier den Tabellenführer da zu haben. Carsten hat schon einen Spruch gedrückt zu Beginn. Wie geht's euch? Wie ist eure Gemütslage aktuell mit dem Start von oder mit den ersten 6 Wochen jetzt der Saison?
Ja, ein bisschen schlechter als erwartet, ne? Also ich meine, wir müssen 6-0 stehen, das hat jeder von uns erwartet.
Ich habe schon getippt, Carsten, denk dran. Ich habe uns 8-0 bis zur Bye-Week getippt.
Ja, das ist, nein, wie soll es uns gehen? Uns geht's blendend. Ich möchte mal behaupten, wir haben bislang unsere Erwartungen, die natürlich auch nicht klein sind, muss man an der Stelle auch sagen, aber meiner Meinung nach echt mindestens erfüllt, eigentlich vielleicht, ob der Umstände, wie wir das gemacht haben, von meiner Seite aus auch übererfüllt. Ja, wir stehen da relativ komfortabel mit 5-1 und ja, ich glaube, wie ich schon sagte, mit unseren Verletzungen konnte man da auch eigentlich nicht mehr erwarten.
Ja, ich glaube, das ist ja, der große Punkt mit den Verletzungen. Also, wenn alle fit gewesen wären, ist das schon das, was ich so erwartet hätte in der Region. Bei dem Auftaktprogramm, muss ich gestehen. Aber mit den Verletzungen nicht. Also, wenn du jetzt speziell die letzte Woche einmal nimmst, wo du mit Wide Receiver 5, 6 und 7 spielst und dann zwar auch gebeutelte 49ers, die aber trotzdem 4-1 standen zu dem Zeitpunkt, dann besiegst und zwar relativ klar besiegst dann in der zweiten Halbzeit dann doch. Das ist schon impressive. Damit habe ich selber so nicht gerechnet.
Ja, ist mir auch so vorgekommen, bin ich ehrlich. Und Dan Campbell hat einen Satz gesagt, ich glaube vor 2 Wochen war das oder sowas, nämlich wieder den Flow gefunden, schwierige Spiele auch zu gewinnen. Egal wie, egal wo. Und ich finde, es trifft auch gerade bei euch zu, dass es nicht unbedingt immer zählt, wie man gewinnt, Hauptsache man gewinnt. Und dazu gehört das ganze Team und das macht ihr aktuell sehr, sehr gut. Habt ihr da irgendwie, ist es das Coaching, sind es einzelne Spieler, wo ihr sagt, auch mental und für den Lockerroom ist dieses Jahr nochmal was anderes? Was hat sich da verändert?
Baker.
Ich wollte sagen.
Nein, das ist so. Ich glaube, man kann, dieser Hype ist nicht nur real nach außen, sondern der ist auch intern so. Das ist einfach, der Typ der schnallt die Franchise da auf seinen Rücken und geht da durch. Also wir haben das, glaube ich, jede Woche dann schon mal gesagt, es ist halt einfach, so genau zu erklären ist es nicht, aber ich glaube, es liegt halt einfach dran, er darf er selber sein. Cleveland hat ja immer probiert, Baker in irgendwas reinzuzwängen und wollte ihn zu diesem klassischen QB1 machen, also nach außen so, ja, freundlicher, netter, intelligenter Typ, der halt jetzt nicht irgendwie ausbricht aus dem Ganzen, sondern einfach, ja, wie halt damals die Quarterbacks so waren in der Liga, wie man sich das so vorgestellt hat, so vom Auftreten her seriös und alles. Und das ist halt Baker nicht. Und Baker kann in Tampa einfach sein, wie er ist und machen, wie er will. Und das funktioniert super. Er hat auch die Jungs außenrum, die das alles mittragen, die ihn lieben und die für ihn durch nicht nur durch eine Wand, sondern durch mehrere Wände rennen würden da. Und daher klappt das Ganze halt einfach.
Das haben die Browns hinterher ja auch super umgesetzt mit dem nächsten, den sie geholt haben nach Baker. Dieses seriöse und netter Junge und so weiter.
Ja, er kann sich vielleicht zumindest seriös ausdrücken, so Anwaltsprechkante schon Watson bestimmt besser als Baker.
Nein, das ist schon, man muss es aber auch sagen, es ist ja nicht nur Baker. Ich meine, Baker Mayfield ist das, was bei euch Dan Campbell an der Seitenlinie ist. Das ist einfach, das zieht einfach unfassbar Emotionen. Und es ist ja nicht nur Baker Mayfield, das kann man einfach bei den Bucks momentan attestieren. das gesamte Team ist momentan einfach eine unfassbar eingeschworene Gemeinschaft. Also das ist, die haben da einen Spaß, wenn du dir der unter der Woche mal die Videos von denen da reinziehst. Klar, wenn du gewinnst, hast du immer gute Laune, ja. Aber da jagt ein blöder Spruch den nächsten, ja. Also die haben so viel Spaß da in der ganzen Truppe und gewinnen natürlich dann. Und wenn du jetzt schon von 6 Spielen 4-mal quasi auf der letzten Rille gewinnst, ja, und in der letzten Minute das Spiel umdrehst, ja, das macht auch was mit so einer Mannschaft, ja. Mhm. Also da ist dann letztendlich das, was wir da spielen, was jetzt in dem Sinne natürlich noch gar nicht hochgradig komplex ist, aber es funktioniert, ist sicherlich da ein entscheidender Faktor. Wobei man auch sagen muss, und da muss man ihm wirklich mal auch den Respekt zollen, den man ihm oftmals nicht zollt, auch im Thema Defense, was Todd Bowles dieses Jahr da zusammengebastelt hat, ist einfach schon ein Unterschied zu dem, was wir in den letzten Jahren gesehen haben. Der hat jetzt sich nochmal so ein paar Gimmick-Player da geholt, die für ihn ganz gut funktionieren, die bei uns in der Draft funktionieren. Haben wieder eine starke Draft gehabt in der Defense, gerade was Cornerbacks betrifft. Eigentlich sogar noch unser gehoffter Slam-Dunk-Pick in der 4. Runde, unser Defensive End, der ist sogar leider noch auf Injured Reserve. Aber die Halftime-Adjustments, die wir da machen, die sind gut. Also selbst wenn es zur Halbzeit dann noch relativ schwammig manchmal ist, wir haben meistens die zweiten Halbzeiten dann irgendwie dominiert und irgendwie ist dann doch geschafft, da unsere Spieler ins Licht zu rücken oder beziehungsweise auf den Gegner zu reagieren. Und es ist halt ein Gesamtpaket und das funktioniert momentan und da wollen wir hoffen, dass es noch ein paar Wochen so weitergeht. Und wenn dann alle fit sind, dann sind die Bucks nochmal eine ganz andere Ausnummer.
Ja, also das nehmen wir, also klar, wir haben es ja im Vorfeld schon gesagt, also ihr könntet eigentlich ja auch schon 6-0 stehen, also gerade das Spiel auch gegen die Eagles hätte nicht verloren sein müssen. Sicherlich habt ihr da draus auch ein bisschen gelernt und eure Schlüsse gezogen. Ich meine, meiner Meinung nach war das kein fataler Lose, aber habt ihr da dann auch gemerkt, okay, das Team hält auch da zusammen, also du hast gesagt, ihr habt euch selber ins Bein geschossen im Vorfeld.
Wir hatten Special Teams Probleme am Anfang, ja, wir haben inzwischen schon 3 geblockte Kicks und Punts, ja, also 2 davon zum Touchdown zurückgetragen. Das sind natürlich Dinger, die kannst du dir nicht leisten, ja, also das ist jetzt glücklicherweise in den letzten 2 Wochen nicht so gewesen. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, wir hatten auch verdammt viel Glück. Also wir haben die Jets ins Spiel zurückkommen lassen, ja, muss man sagen, gegen die Falcons gelingt es zwar ganz gut, den Ausgleich zu erzielen, beziehungsweise in Führung zu gehen. Da sind wir aber dann am Ende des Tages darauf angewiesen, dass Kuh seinen, glaube ich, letzten Kick macht in seiner NFL-Karriere und daneben semmelt. Mit ein bisschen Pech hätte das auch andersrum aussehen können, wobei man jetzt wirklich sagen muss, die letzten 2 Wochen waren schon auf einem anderen Level. Also da haben wir schon ganz ordentlich performt.
Also zu dem Eagles-Spiel nochmal kurz zu kommen. Wenn es diese zweite Halbzeit nicht gegeben hätte, weiß ich nicht, wie es danach die Wochen ausschaut. Also vielleicht nicht gegen die 49ers, aber zumindest speziell das Spiel danach gegen die Seahawks. Dann ist bestimmt nochmal anders an Druck da, auch selber auf der Mannschaft, weil du so ein Spiel hattest, wo du komplett reingeschissen hättest. Aber ich glaube, diese zweite Halbzeit, die stand ja 1-1 dafür, was die Buccaneers sind. Und zwar, die ziehen sich da einfach selber da raus, die Jungs, und gewinnen dann halt diese zweite Halbzeit und hauen sich da wieder in dieses Game rein. Und wenn Baker diesen, ja, der Ball dann nicht getippt wird, der Richtung Endzone geht und der am Ende dann reingeht, dann ja, gewinnst du vielleicht sogar noch gegen Philly das Spiel. Die Eagles-Fans hatten Schiss. Also ich war im Ned Kellys in unserer Embassy und das war Wiesenzeit, da waren viele aus Philadelphia da. Die haben vorher in der ersten Halbzeit bis zur Halbzeit Trash-Talk bis zum geht nicht mehr von den Eagles-Fans gekriegt. Und die standen am Ende da, die hatten Panik. Also du hast das gesehen, die waren ganz ruhig und die standen da und die hatten Schiss. Und die kamen danach auch an und haben gesagt, Alter, wenn das Spiel noch 5 Minuten länger geht, gewinnt ihr das Ding.
Ja, die Eagles haben ja bisher auch viele, viele knappe Spiele, die sie für sich gezogen haben, sei es gegen euch, sei es gegen die Rams. Und jetzt die letzten 2 Wochen hast du ja auch gesehen, wo die Reise bei denen halt auch hingeht. Also ich glaube,
auch nur mit Special Teams alles, ne?
Ja, wir sehen halt eine dieses Jahr super ausgeglichene Spitze gerade bei uns auf der NFC-Seite.
Ja, erstaunlich. Ich meine, da kommen wir jetzt ja drauf zu sprechen. Letzten Endes, jetzt haben wir die ganze Zeit hier Buccaneers Lobhudelei gemacht. für mich steht jetzt hier die erste echte Herausforderung an dieses Wochenende bei euch in eurer kleinen Löwenhöhle. Ja, also vergiss mal die Eagles. Ja, also das war mein Glück als Verstand. Ich glaube, die richtige Aufgabe oder die richtige Challenge auch für unsere Defense, die kommt jetzt gegen euch. Da sind wir mal sehr gespannt, wie das dann abläuft.
Absolut. Ja. Es wird ein heißes Spiel. Die Lions haben schon angekündigt, sie werden in ihren Alternative Jersey spielen, das erste Mal diese Saison. Das heißt, es wird ein wahrscheinlich ein All-Black-Game werden. Mhm. Von den Lions mit dem blauen Helm dann. Medial wird es ziemlich breit getreten. Die Lions haben richtig Bock auf das Spiel. Dan Campbell freut sich auch auf Baker. Es ist ja öffentlich bekundeter Baker Mayfield-Fan.
Komisch, die passen ja auch gar nicht zusammen.
Verstehe ich gar nicht. auf jeden Fall, es wird ein Riesending. Aber ich würde ganz gern in unserem Duell direkt auf eine Sache zu sprechen kommen, wie es anfangs schon gesagt, die beide einfach massiv plagt, und das ist das Thema Injury. Haben wir auf beiden Seiten massiv. Wir hatten letzte Woche kein Taylor Decker. Wir haben weder DJ Reed noch Tyrion Arnold, Kirby Joseph angeschlagen. Brian Branch jetzt auch noch suspended. Der ist auch mit questionable ins Spiel gestartet gegen die Chiefs. Das heißt, wir haben wirklich viele Baustellen gehabt. Taylor Decker ist zurück. Er ist wieder da. Im Training, ob er spielen kann, ist noch fraglich, aber unser Backfield bleibt nach wie vor ein Scherbenhaufen. Der einzige, der da wirklich noch quasi vom First String ist, ist unser Amik Robertson, eigentlich unser Nickel Corner, der aktuell Outside Corner spielt. Christian, du kannst ein bisschen mehr dazu sagen, vor allem, wenn wir uns letzte Saison angucken, hat er einige Spiele gehabt, auch auf Outside, unter anderem gegen Justin Jefferson.
Ja.
Das kann er, oder?
Definitiv. Also, ich meine, klar, er hat gegen die Bengals jetzt, wo er dann auch in der zweiten Halbzeit gegen Chase spielen musste, er hatte teils gute Szenen gegen ihn, teils, wo er geguckt worden ist. Das passiert aber den meisten gegen einfach die Top-Receiver, deshalb sind sie so gut. Er kann trotzdem, wie er es letztes Jahr gezeigt hat, gegen die Vikings halt auch die Top-Leute rausnehmen. Und ob das wirklich die Top-Leute sind, gegen die sie spielen am Montag, werden wir sehen. Aber es ist natürlich wieder, das Schlimme ist halt, wenn es wirklich so eine Positionsgruppe erwischt oder beziehungsweise jetzt in dem Fall halt Safeties und Cornerbacks, dann ist es halt immer hart, weil du irgendwann halt auch out of player bist, beziehungsweise andauernd irgendwelche Player wieder bei den anderen Leuten von den Practice Squads verpflichtest oder wo die sonst auch immer herkommen. Also es hat schon so ein bisschen Vibes wie letztes Jahr mit der kompletten Defense. Das Gute ist einfach die Tatsache und der Umstand, dass absehbar ist, dass halt einige auch wieder zurückkommen, dass wir bisher, ich glaube eigentlich nur bei Rakestraw, und der hat ja gar kein Spiel gemacht, der ist ja schon in der Preseason raus, was Season Ending haben, aber alle anderen wohl auch wieder kommen. Und ich sag jetzt gerade mit Kirby Joseph und Brian Branch, ja, die haben gegen die Chiefs auch nicht ihr volles Potenzial aufs Spielfeld gebracht, weil sie halt beide angeschlagen waren. Und das hast du halt bei ihnen auch angemerkt. Und am Ende des Tages tust du dir vielleicht mit so einer Geschichte, wie es Kirby gebracht hat, dass er halt raushumpelt, ins Blue Tent geht, dann da irgendwie wieder zusammengeflickt wird und zusammengetaped wird und weiterspielt, tust du dir halt am Ende auf lange Sicht einfach keinen Gefallen und der Mannschaft. Und wir haben jetzt das Spiel noch, dann haben wir Bye Week. Also im Endeffekt hat er 3 Wochen, um wieder irgendwie in die Spur zu kommen. Und es geht ja euch genauso mit noch Saints und dann Bye Week, dass man da halt die Hoffnung drauf hat, dass danach wieder das Roster einigermaßen gut aussieht.
Das stimmt. Also nochmal kurz, um das abzuschließen bei uns mit den DBs. Also wir werden wahrscheinlich hier Hallett, Strickland, das sind alles Practice-Squad-Spieler, die werden hochgezogen. Die werdet ihr oder werden gegen die Bucks spielen, die werdet ihr da auf dem Feld sehen. Und ja, ich bin gespannt, ob es reicht, ob sie da den Next Man Up quasi spielen können und da auch sich profilieren können. Aber es wird nicht einfach. Die Frage ist natürlich auch, wie sieht's denn bei euch aus? Ihr wart auch in der O-Line, aber dann nicht in der Defense, sondern weiterhin in der Offense, nämlich mit euren Wide Receivern, sehr gestraft, was Verletzungen angeht.
Ja, fangen wir doch erstmal auch da an, im Gegenstück zu den DBs mit den Receivern. Zum Saisonstart war Chris Godwin verletzt, dann kam der langsam zurück, da war Mike Evans gleichzeitig verletzt, und im letzten Spiel hat sich unsere Rookie-Sensation, der spielt wie ein wie ein Wett, wie ein 5-Jahres-Wett gefühlt schon. Mika Ibuka verletzt. Stand jetzt gegen euch wird Mike Evans spielen. Chris Godwin ist raus. Mika Ibuka ist fraglich. Ich glaube, ja, ich weiß nicht, ob der hundertprozentig raus ist, aber ich gehe auch von aus, dass er raus ist. Also er hat nicht trainiert bis jetzt die komplette Woche und ich glaube, die werden es auch nicht riskieren. Ähnlich wie bei euch, dann vermutlich im Backfield, dass man sagt, jetzt dieses eine Spiel muss man nicht forcen, weil halt der Rekord das auch hergibt. Also werden auf Receiver Mike Evans, Sterling Shepard, Tess Johnson und Cameron Johnson auflaufen.
Und Miller.
Und Miller auch, noch, ja, ja, weil ja, bei Evans wird auch nicht komplett jeden Snap sehen, also wird Miller auch dann noch auf dem Platz stehen für Mike Evans in bestimmten Sets.
Also zum Thema Evans muss man sagen, der hat heute zum ersten Mal wieder trainiert. Ja, also auch da muss man mal gucken. Und muss man auch bei Evans sagen, der war auch in den ersten 2 Spielen, wo er gespielt hat, hat er jetzt auch noch nicht so viel gerissen, beziehungsweise da wurde auch etwas anders eingesetzt, mehr so als Decoy, hat Double Teams auf sich gezogen, dadurch hatte Ibuka dann halt auf der anderen Seite extrem viel Platz. Mhm. Das ist alles noch nicht rund. Ja, Godwin hat sich seine Verletzung letzte Woche sofort wieder zurückverletzt, also da ist es, scheint was anderes zu sein, aber da ist ja auch noch kein Verlass. Da ist halt keine Konstanz drin in der ganzen Geschichte. Und da muss man jetzt halt auch wirklich abwarten. Das wird sicherlich ein interessantes Matchup werden. Also unsere Wide Receiver gegen eure Defensive Backs oder fehlenden Defensive Backs. Jetzt muss man an der Stelle allerdings sagen, ich finde das sehr schön, wie ihr hier so lowballt. Ne? Oh, ja, nee, hier mal schön hier die Favoritenrolle woanders hin abschieben. Ne? Ihr habt Heimspielkollegen, ja? Und hier schön Trikots und alles haben wir gerade gehört. Also so ganz einfach machen wir es euch nicht. Fairerweise muss man allerdings sagen, dass unsere Backups, kann man ja auch nicht anders sagen, unsere Backup-Wide-Receiver in der Abwesenheit der Stars, wenn man es mal so sagt, einen echt tollen Job bislang gemacht haben und gerade also auch ein Shepard, der natürlich Baker Mayfield, glaube ich, seit 20 Jahren kennt, mit ihm im College gespielt hat, als jetzt aber auch unsere Spaßkanone Tess Johnson, die können schon was, ne? Aber das wäre schon eine andere Hausnummer, wenn da Ibuka oder Godwin da stehen würden. Muss man an der Stelle auch
ganz klar sagen. Mhm. Auf jeden Fall, aber wir gehen demütig gegen den Tabellenführer ins Rennen.
ich erinnere mich an das letzte Jahr. Also unser Record gegen euch ist, wo es geht. Doch, wir haben ja auch letztes Jahr in Detroit gewonnen.
Ich wollte gerade sagen, ihr habt eine von den 2 Niederlagen, die wir hatten, uns zugefügt. Und trotz dass Baker Mayfield quasi freiwillig für Hutch war.
Das ist aber eine Sache, die wiederkommen könnte.
Aber das kann dieses Wochenende wieder passieren. Ihr habt jetzt gerade über unsere Wide Receiver geredet, aber man darf auch nicht vergessen, unsere komplette rechte Seite ist abgeräumt. Ja, also das Spiel mit Haggard und Hack.
Haggard
ist auch noch verletzt. Sorry, habe ich auch schon wieder vergessen. Nein, also da spielt jetzt dazwischen der dritte Backup, ja, also auf der Right Guard und Right Tackle Position bei Luke Goedeke, unserem Standard Right Tackle, mit dem wir uns überhaupt gar keine Sorgen machen müssen. Das weiß kein Mensch, das ist so ein bisschen Geheimniskrämerei. Irgendwie weiß auch keiner, wann der wieder fit wird. Dieses Wochenende definitiv nicht.
Der ist ja noch auf IR, das Practice-Window für ihn hat sich noch gar nicht geöffnet.
Genau, das hat sich auch noch gar nicht geöffnet, aber da werden also auch ganz schlimme Sachen kolportiert, weiß man nicht, es spielt für diese Woche auch gar keine Rolle. Aber es ist wirklich, kann unsere absolute Achillesferse werden, die rechte Seite der Line. Auf der linken Seite könnt ihr aufstellen, was ihr wollt, das ist uns völlig egal, da machen wir uns keine Gedanken. Aber unsere rechte Seite ist wirklich ein Sorgenkind und da müssen wir sicherlich auch viel mit Tight Ends arbeiten.
Genau, das wird auch der Plan sein. Also ich gehe von viel 21 Personal aus, also dass wir 21 oder 12?
12
Personal, 12. Ja, mit 2 Tight Ends. Ich glaube, dass Durham und Otten da ein bisschen unterstützen werden im Blocking. Es ist auch vollkommen nötig. Und auch, weil Kate Otten, wenn du ihn zusätzlich draufstellst, halt, wenn du da mit 2 Tight Ends irgendwo arbeitest, Otten ist ja dann auch noch eine Gefahr im Receiving Game. Das ist dieser Vorteil vielleicht dann speziell bei dem ausgedehnten Receiver-Core, den wir da haben, dass wir ein bisschen mehr Orten auch reinbringen. Weil das ist natürlich auch eine spannende Geschichte, wenn die Safeties da auch Backups sind. Es ist dieses zwischen Linebacker-Safety-Level, wo Titans gerne agieren, ist natürlich dann eine Option für uns, würde ich sagen, im Passing-Game.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, er hat ja auch jetzt gegen die 49ers hat Kate Orton die 2 meisten Yards gemacht. Also zusammen mit Sterling Shepard, die hatten beide 51, aber
die Woche davor gegen Seattle spannender, da hat er 80 Yards gehabt sogar.
Genau. Und was ich halt so krass finde, dass obwohl ihr so viele Ausfälle habt, Bakers trotzdem noch schafft, den Ball so gut zu verteilen. Also bindet Rashad White mit in den ins Passspiel mit ein. Cameron Johnson, Tess Johnson, Kate Otten, Sterling Shepard. Klar, Egbuka war auch noch mit dabei, der dann sich verletzt hatte. Aber im Endeffekt hat er trotzdem 5 Receiver angespielt und hier für gut über 200 Yards das Spiel beschritten. 256 oder sowas war es. Also er hat trotzdem den Ball sehr, sehr gut verteilt und das muss man einfach auch anerkennen und das zeigt einfach auch, wie selbstbewusst Baker ist und es wird definitiv spannend. Aber ja, wir haben auf unserer Seite, ihr habt es angesprochen, Aiden Hutchinson, der in absoluter Hochform so langsam kommt. Ich glaube auch sämtliche Statistiken anführt oder zumindest in den Top 3 ist, was den Pass Rush betrifft. Und da bin ich mal wirklich gespannt. Vor allem, weil wir eine ganz wichtige Personalie zurückbekommen. Das ist, glaube ich, auch für alle Bucks-Fans da draußen sehr, sehr interessant, weil wir bekommen unseren Defensive Tackle Ali McNeil zurück. Der wird spielen, zumindest so jetzt auch die Berichte. Und das wird, glaube ich, auch, es wird nicht alles rund sein, aber der wird mit 180% Motivation in das Spiel gehen, weil der hat jetzt auch eine ganz lange Zeit nicht gespielt. Und ich bin wirklich gespannt auf den Jungen, wie fit er wirklich zurückkommt, aber das könnte tatsächlich auch nochmal ein ordentliches Brett sein.
Ja, ich habe gerade auch eine Unterstützung gegen den Lauf dann wieder. Das ist halt auch so eine Geschichte. Also Inside-Laufen wird dann schon wieder schwieriger.
Ja, wobei er eigentlich derjenige von den Defensive Tackles ist, der halt auch rushen kann. Also das ist das, was uns gerade noch so ein bisschen abgegangen ist. DJ Reader macht natürlich was gegen den Run. Tyreek Williams, unser First-Round-Pick aus diesem Jahr, ist auch eher so der Run-Stopper, beziehungsweise kriegt gerne auch mal die Hände an den Pass. Aber sind jetzt beides keine, die irgendwie Richtung Quarterback unterwegs sind. Aber mit Ali McNeil und ich habe gerade hier noch Podcast gehört von Justin Rogers, unter anderem, also halt hier die Beatwriter, die gemeint haben, er hat schon 2023 einen krassen Shift seines Bodies gemacht, von sehr viel Masse auf sehr viel Muskulatur und er wäre halt auch zurzeit in einer absoluten Top-Verfassung. Er ist jetzt seit, ich weiß nicht, 10, 12 Tage ist das Window offen. Er hätte höchstwahrscheinlich schon im Sommer spielen wollen, ging halt einfach noch nicht aus Gründen. Ein Kreuzband dauert halt einfach die Zeit, aber ich bin mal gespannt. Also es wird sicherlich gerade, was die D-Line angeht, nochmal eine ordentliche Verstärkung werden. Plus, dass wir halt auch mit Mohammed noch jemanden auf der anderen Seite haben, der halt auch rushen und sacken kann.
Ja, der mache ich mir jetzt nicht so Sorgen. Mohammed ist okay. Ich meine, ich kenne ihn auch aus Coles Zeiten, wo der funktioniert hat und so. Ja, da hat er auch mal 1, 2 Jahre gehabt, wo er solide war.
Er ist stabiler als Davenport, sagen wir es doch mal so.
Was einfach gar nicht für Marcus Davenport spricht, was super peinlich ist.
Ja, gut, aber er ist halt andauernd, er ist halt immer raus, verletzt und dann bringt er uns halt gar nichts. Das ist wieder diese Availability.
Bin ich vollkommen bei dir. Aber jetzt sind wir mal ehrlich, auf der Gegenseite ist Tristan Wirfs, das ist jetzt ja, ich sinnfrei. Das
also ja, nur die Seite, da könnte er aufstehen, was er wollte.
Nein. Also ich hätte ja gern das Duell Wirfs Hutchinson gesehen. Das wäre halt eine spannende Geschichte. Aber natürlich, als Defense-Coordinator würde ich ihn auch auf die andere Seite stellen. Also ich bin ja nicht blöd und nimm meinen X-Faktor raus und sag hier, du spielst mal bitte All-Pro gegen All-Pro, einfach nur, weil es für die Fans vielleicht cool ausschaut. Bringt dich ja nicht weiter.
Tobi, ich darf dich daran erinnern, wie wir die Saison gestartet haben. Vielleicht stellen wir einfach dann Wirfs auf Right Tackle, stellen Barton auf Left Tackle, stellen Jordan auf Left Tackle.
Kein Experiment. Es hat die letzten 2 Wochen doch gut geklappt. Baker wurde gegen die Niners wie oft gesackt? Einmal, gegen die Seahawks 2-mal. Das ist vollkommen fein. Weil auch die Seahawks keinen schlechten Pass-Rush haben. Gut, die Niners seitdem Bosa raus ist nicht mehr, aber ein Sack fressen, das ist völlig normal, glaube ich, im Spiel. Das passiert fast eben, egal wie gut die O-Line ist.
Wir haben es ja auch in den Spielen jetzt, wo Decker raus war, auch Manu als Second-Year-Rookie quasi, der leider nach einem Spiel auch raus war, der dann halt auch mal gesehen hat, was die NFL Defensive Ends so drauf haben. aber jetzt auch mit Skipper ganz, ganz gut gemacht. Und auch da sehen wir davon ab, unseren All-Pro Right Tackle auf die andere Seite zu ziehen. Das macht keinen Sinn.
Mm-mm. Okay, nee. Also bei euch spielt auf Left Tackle. Das heißt, Hassan Reddick hat wen anders gegen sich.
Ja, also wie gesagt, Tyler Decker trainiert. Heute das erste Mal wieder. War letzte Woche raus. Hm. Ich denke, er wird questionable gehen und wird dann quasi so eine Game Day Decision sein, ob er fit ist oder nicht.
Er hat zwei Wochen Zeit gehabt jetzt. Und er hat quasi erst vor der Saison nochmal an der Schulter operiert worden und hat eigentlich, war immer nur an den Spieltagen, wo er da war. Sonst im Training war der bisher noch so gut wie gar nicht.
Ja.
Also, aber es hat funktioniert.
Ja, das ist
mehr oder weniger.
Eure Offense funktioniert gut, leider.
Ja, wir hatten es gerade in der letzten Folge, wo es auch so drum ging, oder wenn man so ein bisschen zurückgeguckt hat, was war denn vor der Saison, am Anfang der Saison, so das Größte, wo man die größten Bedenken hatte, und das war halt die O-Line. Ich meine, du ersetzt keinen All-Pro-Center von heute auf morgen, plus, dass du links und rechts noch quasi Rookies stehen hast, auf der einen Seite Rookie, auf der anderen Seite jemand, der ein paar Spiele in der letzten Saison gemacht hat. Und wenn man jetzt nach 6 Spieltagen schaut, die O-Line ist sehr, sehr solide. Mhm. Also natürlich kommst du nicht an den Level dran, an das Level dran, was wir die Jahre davor hatten. Das hat auch keiner erwartet, aber auch keiner hat wirklich erwartet, wenn du den ganzen Medienleuten geglaubt hast, dass es so stabil und so gut wird, wie es halt jetzt ist.
Ja, hat ja natürlich auch viel zu tun mit, dass euer Offense-Coordinator noch zusätzlich weg ist. Das heißt, ein nicht komplett neues System wird implementiert, weil ja der auch schon da war, ähnlich wie bei uns. Aber ja, es wird natürlich ein bisschen was verändert zusätzlich. Und dann hattest du Woche 1 halt dieses Spiel gegen Green Bay. Ja, das hat halt natürlich, also ich persönlich stand auch danach da und habe mir gedacht, okay, wow.
Definitiv, dass die Fragezeichen nach dem Spiel groß waren, überhaupt kein Thema. Aber
es ist Green Bay aber auch kein Durchgangsverkehr. Ne?
Nein, also, aber
so hat es halt nicht gedacht. Auch unsere O-Line im Durchgangsverkehr. Ja,
das war halt diese große Überraschung. Das war halt wirklich diese Frage, dass, oha, weil die Offense halt gar nicht funktioniert hat gegen Green Bay. Ich mir gedacht habe, Micah Parsons kann jetzt nicht so viel alleine plötzlich ausmachen. Nee. Ich meine, der kann viel ausmachen, aber nicht.
Es war viel Misskommunikation vorhanden, die sie aber halt wirklich in der Woche bis zum Spieltag 2 danach ausgeräumt haben. Und jetzt, gut, wie gesagt, mit Manu vor 2 Wochen, er hat sein erstes Spiel gemacht. Da waren halt auch einige Sachen dabei, wo er halt einfach falsch gehört hat und beim Runplay irgendwie Pass Protection gemacht hat und umgekehrt. Das kommt mal vor und mit jedem Spiel lernen die und werden besser und das Ganze stabilisiert sich und dass wir jetzt schon da stehen, wo wir stehen, ich bin da mehr als zufrieden mit.
Ja, ich meine, jetzt mal ganz ernsthaft, wenn man sie mal ansieht, 38 Punkte, 37 Punkte, 52 Punkte, 34 Punkte, ja, also ganz so schlecht kann es da nicht laufen, ja. Da ist schon einiges an Firepower da, ne?
Also, was bei uns in der WhatsApp-Gruppe teilweise bei Spielen ist, wo wir 34 oder 38 Punkte machen, wo ich auch sage, dieses, du darfst halt keinen Sieg als garantiert annehmen, egal wie schlecht der Gegner sein mag. Wir sehen es ja jeden Spieltag wieder. Es gibt immer die Upsets und die sind nicht so wenige dieses Jahr. Also man muss froh sein, wie wir es am Anfang hatten. Ihr mit eurem 5-1, wie mit unserem 4-2, was man im Sack hat, hat man im Sack. Und ob man jetzt mit einem 2 oder 20 Punkten gewinnt, am Ende kräht da kein Hahn danach.
Ja, ist egal, aber ganz ehrlich, ich würde auch mal gern kurz vor Schluss gerne mal mit 20 Punkten vorne sein. Einfach nur. Es gab heute einen sehr lustigen.
Nicht diese Woche, aber nächste Woche.
Die Saints kommen ja dann.
Also ja, bitte. Ja, da gab es einen sehr lustigen Videoausschnitt heute, wo Barton, also unser Center, auf der Ersatzbank sitzt und er sagte, ey, das ist der erste Gewinn, wo wir nicht im letzten Drive auf dem Spielfeld stehen und irgendwie um den Sieg kämpfen.
Sehr schön, ja.
Ja, ist auch mal schön.
Es ist tatsächlich manchmal ein Auf und Ab, aber ich glaube, also es sind halt viele einfach durch diese letzten 2 Jahre Highscoring von den Lions einfach zu sehr verwöhnt, einfach gefühlt jedes Spiel über 30 Punkte und gib ihm und irgendwie gewinnen wir dann doch und wenn nicht, ist es ein krasses Shootout, wie zum Beispiel gegen die Bills letztes Jahr, wo du über 90 Punkte hast oder was. Also ja, das ist, es ist halt nicht immer so und das ist auch nicht immer ein normaler Football und das müssen halt auch viele da draußen einfach mal verstehen. Aber ich find's gut, dass wir beide in einer ähnlichen Situation sind. Ich find's gut, dass wir jetzt aufeinandertreffen, wenn ich ehrlich bin und auch nicht erst im späteren Verlauf der Saison. Ich glaube, das würde beiden Mannschaften ein bisschen mehr wehtun. Vor allem, wenn es dann Richtung Playoff geht.
Wir müssen ja nicht einmal in der Saison gegeneinander spielen. Wir treffen jetzt mal aufeinander.
Ich kann sagen,
wird man dann sehen.
Wir machen das
hier. Ihr schaut dann später noch in Florida vorbei, da ist es schöner als in Michigan.
Ja.
So schön die Stadt Detroit ist und für mich auch einen besonderen Wert hat.
Ich kann sagen. Aber der ist ja dann im Zweifel warm im Januar und da kann Goff auch gut spielen.
Bei euch ist halt das Dach zu, also jetzt bitte, es ist auch nicht kalt. Also
nein, weil ihm ja immer nur nachgesagt wird, Domes oder irgendwie so, wenn es noch September, Oktober, warm, dann auch gerne mal draußen, genau. Aber danach bitte nicht mehr draußen.
Ist halt ein Kelly-Kit, also bitte, was erwartest du?
Ja, nein, aber es ist aber schon tatsächlich so, das Spiel, das kommt für uns jetzt ehrlich gesagt zu einer relativ, ja, wie er schon sagte, wann ist es ein angenehmes Spiel gegen eine High-Power-Offense zu spielen, das ist eigentlich völlig egal. Ja, angenehm ist das nie, musst du gucken, wie es geht. Aber mit der Ausgangslage, in der wir uns jetzt beide irgendwie befinden, ist das eigentlich von den Vorzeichen eigentlich ganz angenehm für uns. Ihr habt es vorhin schon gesagt, ihr habt danach schon Bye-Week, wir haben danach noch einmal unsere besonderen Prestige-Freunde aus New Orleans. Also wir müssen in New Orleans nochmal spielen. Mhm. Und danach haben wir Bye-Week und die ist aber auch bitter, bitter nötig. Weswegen dieses Spiel, also ich will es gar nicht so aussprechen, ich habe es vorhin schon mal kurz gesagt, bevor wir aufgenommen haben, das ist so ein Bonusspiel, ja, also wenn du 5-1 stehst und ja, wenn es gewinnst, gut, dann ist der Hype endgültig, da in Tampa, weil dann drehen echt alle völlig frei, wir sind momentan in allen Power-Rankings auf Platz 1, was meiner Meinung nach auch ein bisschen grenzwertig ist, aber wir nehmen es gern mit. Aber selbst, ich will es gar nicht aussprechen, ja, aber selbst wenn wir es verlieren sollten, was natürlich auf gar keinen Fall passieren wird, geht davon die Welt nicht unter. Ja, dann stehen wir 5-2, ja mein Gott, und haben dann noch die Saints vor uns und haben dann Bye-Week. Also das hätte ich vor der Saison sofort genommen.
Ja, also so ist es auch. Ich hatte letzte Woche auch die Ehre, bei den Niners zu Gast zu sein und im Endeffekt war die Aussage da auch relativ ähnlich. Ich habe gesagt, wenn wir aus diesen letzten drei Spielen 2-1 rausgehen und mit 6-2 in die Bye-Week gehen, ist das bombastisch. Mhm. Wir haben eins dieser zwei kritischen Spiele, wo ich sage, da kannst du eins verlieren, ob San Francisco oder Detroit ist.
Ja.
Haben wir schon mal gewonnen. Jetzt haben wir hier ein Bonusspiel und die Saints ist halt einfach aufgrund von Division und ja, Rivalität ist es ein Pflichtprogramm. Das sollte bitte nicht die Niederlage sein. Wenn wir dann gegen euch gewinnen, will ich auch bitte hoffen, dass wir dann die Saints besiegen. Und wenn wir gegen euch verlieren, dann noch umso mehr will ich, dass wir die Saints besiegen, daher.
Ja.
Aber ja, es ist jetzt gerade eine sehr komfortable Situation für uns und wir gehen positiv in die Bye-Week und trotz der ganzen Verletzung außenrum ist das super.
Wenn wir jetzt mal so das gesamte, den aktuellen, tagesaktuellen Roster nehmen, wo seht ihr tatsächlich jetzt für das Spiel am Sonntag wirklich eure Stärken, wo ihr sagt, darauf kommt es an, da werden die Lions richtig Probleme mit haben. Abgesehen von Baker.
Ja, aber genau das ist es. Also eigentlich ist es, ich glaube, die Stärke ist Passing Game, weil wir das, egal mit wem bis jetzt hingekriegt haben und speziell bei eurer Secondary jetzt angeschlagen ist, glaube ich auch, dass wir darüber den Ball bewegen können. Das Run Game sah jetzt okay aus die letzten Wochen.
Ohne Bucky Irving, muss man auch mal sagen. Ja. Also der fehlt nämlich auch noch.
Also ich glaube, die Offense allgemein, so wie bei euch auch, vielleicht bei euch natürlich nochmal auf einem anderen Level, weil da alle fit sind und also zumindest was Receiver und Running Backs angeht, was halt extrem viel ausmacht. Meine Trenches ist so eine Geschichte für sich, haben wir angesprochen. Ich glaube, umso weiter nach rechts du bei uns in der Line läufst, umso schwieriger wird das Ding. Und ja, die Defense müssen wir schauen, weil die ist okay. Die wird auch adjusten wieder und Todd Bowles wird Wege und Mittel finden, um es euch schwierig zu machen. Aber ich glaube, das endet am Ende in der Shootout-Geschichte und wer als letztes den Ball hat, gewinnt das Ding. Weil,
ich meine, Goff hat das gegen uns tatsächlich schon zweimal ziemlich gut gemacht, wo wir tatsächlich stark sind und was dieses Jahr deutlich besser funktioniert. Sind unsere Blitze. Unsere Blitze, die sind dieses Jahr vor allen Dingen von den Cornerback-Positionen, ja. Also da kommt sehr viel über, also aus den Defensive Backfield kommt da sehr viel überraschendes Zeug, obwohl wir gar nicht mehr so viel blitzen, wie wir das in der Vergangenheit eigentlich gemacht haben, eben weil es auch nicht so gut geklappt hat mitunter. Ne? Aber sowas aus dem Defensive Backfield da teilweise kommt, ob das jetzt Winfield ist, letztes Wochenende war es Dean, ja, auf einmal kommt immer irgendeiner da reingeschossen. Das verwirrt auch durchaus mal so ein Konzept von einem Quarterback, der einfach nicht weiß, wo es herkommen kann. Ja, da darf man gespannt sein, ob wir da vielleicht doch so ein bisschen die Unerfahrenheit oder dann doch vielleicht die eine oder andere Schwachstelle eurer O-Line ein bisschen testen können, wobei ich schon gesagt habe, da hat uns Goff schon das ein oder andere Mal mächtig einen eingeschenkt, wenn das eben nicht durchgegangen ist.
Sagen.
Und ja, da muss also man also wirklich
ich will das eigentlich nicht machen. Ich will den Ansatz sehen, wie gegen Seattle oder Erster oder wie gegen San Francisco auch relativ lange. Ich will schauen, dass vorne vier Leute irgendwie schaffen, Druck auszuüben, weil wir müssen gegen diese Receiver und den Thailand, die dort die da rumlaufen als Receiving Option auch ein Gibbs als Receiving Back da hinten raus.
Nexone. Du hast Receiving Options gesagt, da ist mir als erstes Penny Sewell eingefallen.
Ah, okay, ja. Ja, den nimmt Vita Vea in Man Coverage, das ist nicht das Problem. Aber nee, also da musst du, ich glaube, es wird mehr auf 5 DBs, also wir werden den Nickel starten und wir werden schauen, dass die vier Leute da vorne das dominieren. In bestimmten Situationen kann ich mir sogar vorstellen, dass, weil jetzt unsere ganzen Corner fit werden wieder, alle haben trainiert die Woche, dass wir vielleicht sogar 2 Safety, 4 Cornerbacks dann irgendwie zwischendurch mal auf dem Feld sehen.
Okay.
Dass es dann mal eine größere Geschichte wird, weil, ja, wenn ihr euch auch dementsprechend aufstellt, wenn Gibbs da steht, wenn Laporta, wenn St. Brown, Williams, Jamo, der Outside halt von McCallum gedeckt wird und ja, wer auch immer noch euer dritter Receiver dann ist, der damit draufsteht, da musst du das halt matchen. Da musst du das Man gehen und du musst dann vielleicht über die Mitte neben Lavonte noch irgendwen haben, der kappern kann, weil Sylvester Dennis kann das nicht. Und sonst werden wir da über die Mitte rausgenommen. Und wenn wir blitzen, werden wir erst recht über die Mitte rausgenommen von Goff, weil das war das letzte Mal auch schon so. Ich glaube, da hat er, was war irgendwie 9 von 10 für 160 Yards und 2 Touchdowns, irgendwie sowas. Das ist sinnfrei. Das sollten wir ihm vielleicht nicht geben.
Ich finde es spannend, dass ihr das sagt, weil gerade die Chiefs hatten ja jetzt extrem viel Erfolg gegen unsere Offense mit 3 Linebackern. Eher diesem traditionellen Scheme quasi in der Defense, also eine 4-3-Defense. Und ich finde es spannend, dass du jetzt sagst, dass du dir wünschen würdest, da mehr DBs quasi auf dem Feld zu sehen und auch mit dem Nickel zu kommen.
Ja, weil die Qualität bei uns auf Linebacker fehlt. Also man darf ja nicht vergessen, wer da auf Linebacker
haben wir auch nicht so viele. Ja.
Also da ist Lavonte steht überall. Das ist jetzt nicht das Ding, aber daneben wären unsere Optionen Sylvester Dennis und Deion Jones. Wären bei den Chiefs neben Nick Bolton, der auch gut ist, aber jetzt wenn Lavonte David spielt, steht aber nochmal ein True Tranquil und ein Leo Chenal. Das sind halt
ja, der hat einen super
sowohl athletisch als auch spielerisch halt andere Leute, die da sind.
Ja.
Und gleichzeitig haben die Probleme, inside den Run zu stoppen und das haben wir jetzt traditionell über unsere Defense jetzt weniger.
Ja. Spannend, finde ich sehr, sehr spannend. Wo seht ihr denn die größte Schwachstelle? Wo können wir euch am härtesten treffen? Ist es die O-Line über rechte Seite oder was ist es?
Ich glaube, das wird ein hartes Matchup. Das wird wirklich ein hartes Matchup. Wenn ihr die Buccaneers aus ihrem Rhythmus rausbringt, also beziehungsweise da es schafft, das Laufspiel wegzunehmen, ja, also tatsächlich, ich meine, Rashad White ist nicht Bucky Irving, muss man an der Stelle auch ganz klar sagen, ja. Also Bucky Irving, der schlägt einen Haken und dann macht er richtig Meter und lässt richtig Leute aussteigen. Rashad White ist mehr so Steady Eddie, ja, und da muss man also wirklich gucken, wenn man den aus dem Spiel rausnimmt und sozusagen Baker dann zwingt, mehr zu passen, als er eigentlich will, oder beziehungsweise dann auch selber zu rushen, dann ist das sicherlich etwas, was uns nicht besonders gut tun würde, ja, weil dafür haben wir einfach nicht die Wide Receiver, die dann sofort frei sind, ja, also wir brauchen da ein bisschen Konstanz, ein bisschen Abwechslung, ein bisschen Play-Action, was dann irgendwo eingestreut werden kann. Vielleicht auch mal ein bisschen Überraschungsmoment, wenn man auf einmal dann Orton doch nach vorne schickt. Also das wird ein Timing-Thema. Wir müssen wirklich gucken, wie viel Zeit hat Baker da, um sich da aufzubauen, trotz allem Selbstbewusstsein, was er da hat. Und genau wie Tobi sagte, ich weiß persönlich nicht und ich hoffe nicht, dass es so kommt, aber es kann gut sein, gegen die Seahawks hat es geklappt, ihr seid aber nochmal eine andere Hausnummer. Ich weiß nicht, ob wir in einem Shootout mit dem, was wir jetzt gerade aktuell da an Personal da rumrennen haben, ob wir da mithalten können. Das glaube ich nicht. Das ist nochmal was anderes. Bei den Seahawks, ja, da hast du es ein bisschen jigbar gehabt und da hast du noch ein bisschen was anderes gehabt, aber da habt ihr einfach noch viel, viel mehr Waffen. Und ja, wenn es um jeden Ballbesitz geht, mein Backup bislang als ein Turnover, aber da wüsste ich nicht, ob ich da unbedingt darauf setzen würde, dass wir da mithalten können.
Ja doch, das tue ich schon, aber halt einfach aufgrund dieser Problematik im Defensive Backfield der Lions, glaube ich, dass wir es bewegen können, solange wir es irgendwie schaffen, den Druck vom Baker zu nehmen ansatzweise. Das ist, glaube ich mache mir da auch keine Sorgen, wenn das Running Game nicht so funktioniert. Das hat es gegen Seattle auch nicht. Das war egal und daher.
Mit Baker dann irgendwie im Zweifelsfall, wenn er ein paar Sacks fressen muss, shaky oder?
Es geht weniger um das Sex fressen als diese permanente Pressure. Und er nimmt dann vielleicht blöde Würfe, wenn er dann keinen Ausgang daraus findet.
Also
davor habe ich eher Angst. Eher dieses Dauerhaftdruck, dass er blöde Würfe dann irgendwie anfängt zu nehmen plötzlich.
Ja. Also was passiert, wenn Baker gesackt wird, passiert das, der wird angepisst. Ja. Und angepisst kann bei Baker Mayfield in zwei Richtungen ausschlagen. Entweder er sagt, ist mir alles scheißegal, ich mache das jetzt hier alles alleine, was dann auch ganz gut klappt ab und an. Ja. Oder aber halt, wir kriegen halt Wild Baker. Ja, das ist dann so ein bisschen, irgendeiner hatte diese Woche mal einen Vergleich gemacht. Ich glaube, bei Twitter sagte einer, Baker Mayfield ist jetzt gerade so eine Mischung zwischen Brett Favre und Doug Flutie. Ja, und das trifft relativ gut, ja. Ne? Wobei, wirklich,
schöner Vergleich.
Ne, der hat die ersten 2-3 Wochen hat er sicherlich so das ein oder andere Turnover-worthy Play gehabt, muss man auch ganz klar sagen. Jetzt die letzten 2 Wochen aber echt, würde ich fast behaupten, echt flawless, ja. Also wirklich saß, das, was er gemacht hat, hat er so gemacht, dass es eigentlich auch nur eigentlich positiv für uns ausgehen kann. Und also shaky wird er dann nicht halt, das spornt den halt nur an, ne? Also wenn er Trash-Talken kann nach dem Aufstehen, ist alles gut.
Hey, wir sind gespannt. Ich freue mich tatsächlich drauf, weil gegen die Bucks ist immer was ganz Besonderes. Christian, jetzt muss ich dich natürlich auch nochmal fragen, wo siehst du denn auf unserer Seite die größte Waffe? Ist es unsere D-Line, gerade wegen dem Thema mit der O-Line bei den Bucks? Oder sagst du, nee, wir müssen einfach gucken, dass wir in der Offense gerade daheim in Rhythmus kommen und dann rollen wir da drüber?
Ja, ich glaube, das ist wirklich eher, dass wir in Rhythmus kommen. Wir haben natürlich auch die Spiele, die wir gewonnen haben, von vorne weg spielen können. Dann hast du halt auch über unser gutes Laufspiel, gutes Clock-Management, was du machen kannst, und die Stärken, die Waffen, die wir haben, in der Offense sind nun mal da. Und ich glaube, da liegt einfach unser größter Vorteil, dass auch im Zweifel, wenn es ein Shootout wird, wir halt den ein oder anderen Punkt mehr machen können am Ende des Tages. Da sehe ich die größte Möglichkeit, weil es ist halt, wir haben gegen die Chiefs, es waren so 2-3 Dinge dabei, die einfach nicht so funktioniert haben. Aber es waren Kleinigkeiten und die sind halt bei so Spielen entscheidend. Und ich glaube, jetzt mit irgendwo den Verletzten auf beiden Seiten geht's am Ende des Tages dann doch in eine andere Richtung. Ja. Von daher glaube ich schon, dass es eher die Offense sein wird, die ihr Spiel bestimmt ist bei uns.
Spannend. Also ich persönlich würde mir wünschen, dass es genau andersrum ist, dass unsere Defense das Spiel macht oder sogar vielleicht entscheidet. Einfach auch, um diesen Next-Man-Up-Moment zu haben, um auch gerade vielleicht so jemand wie Hallett oder Strickland, die eine brutal gute Preseason gespielt haben, einfach auch dafür zu belohnen. Und ja, wer weiß, vielleicht ist es so ein Moment und gibt auch gerade mit Ali McNeil, der sehr wichtig ist, wieder zurückkommt, auch so einen kleinen mentalen Push, wer weiß. Also ich würde mich da sehr, sehr, sehr darüber freuen. Ihr Lieben, ich habe noch was Kleines mit euch vor, Carsten und Tobi. Ui. Ihr könnt abwechselnd darauf antworten. Es ist so ein kleines Entweder-Oder-Spiel. Carsten, ich habe noch anfangen. Was ganz Gemeines am Ende für euch.
Oh, gut, dann fange ich an, bist du am Ende dran. Das ist gut.
Ja. Wo fangen wir an? Wir fangen an bei Sewell oder Tristan Wirfs.
Worth.
Okay. Vita Wea oder Aiden Hutchinson?
Alter, das ist fies. Das ist nicht die gleiche Positionsgruppe.
Ist D-Line, ja. Es ist,
ich ja, muss, ich ist D-Line. Muss D-Line ist nicht D-Line, okay.
Ja, ja, ich weiß. Ich habe selber gespielt.
Alter, das ist fies. Ja, aber in dem Fall, du nimmst den Pass-Rusher, du nimmst Aiden Hutchinson. Das ist
okay. Ja. Carsten, St. Brown oder Evans?
Boah, da würde ich dem Tobias Herz brechen, wenn ich was sagen würde.
In Nein, du kannst es sagen.
Nein, in der aktuellen Konstellation, Gesundheitszustand und alles, St. Brown.
Okay. Okay. Ich habe noch ein Winfield oder Branch?
Das ist für mich super schwer, weil ich ein Riesenfan von beiden bin und auch Brian Branch im College sehr gemocht habe. Aber ich nehme Antoine Winfield Jr. Ich meine, im Endeffekt kann er genau das Gleiche. Er hat es ja davor gemacht, ja, bevor Branch letztes Jahr nachgemacht hat, in Anführungszeichen nachgemacht, mhm, auch so eine Overall-Performance aufgelegt hat. Und ich glaube, Winfield kann aber variabel eingesetzt werden, weil ich kann Winfield dann auch mal Single High stellen, was ich jetzt Branch nicht unbedingt so machen lassen würde unbedingt.
Ja. Todd Bowles oder Dan Campbell?
Das ist leicht.
Nee, das ist gar nicht so leicht.
Doch, für mich ist es relativ leicht.
Ich glaube persönlich, ja, weil ich einfach so ein Freak bei sowas bin, ich würde tatsächlich Dan Campbell nehmen. Ja, weil Todd Bowles einfach, ja, du nix mehr, Tobi schüttelt im Kopf, ihr seht das nicht im Video, ja. Todd Bowles ist einfach ein anderes Paket, ja, und ich bin nun mal jemand, der also wirklich auch auf Emotionen auf dem Spielfeld steht. Ich hätte gern Dan Campbell mit Todd Bowles als Defensive Coordinator. Das wäre eigentlich eine perfekte Kombination, mit der alle gut leben könnten.
Ja, ich persönlich ich mag Dan Campbell ja auch, aber mein Problem ist halt, dass er ein ehemaliger Ant ist. Damit komme ich noch immer nicht so wirklich. Das geht nicht raus.
Ja, sehr akzeptabel. Okay, dann habe ich noch so ein letztes. Baker oder Tom Brady in der Super Bowl-Saison?
Baker.
Okay, okay.
Es ist halt einfach Baker. Tom Brady war nie, glaube ich, so geliebt in Tampa, wie es Baker jetzt aktuell ist. Das ist was völlig anderes. Das eine ist eine Business-Decision, das andere ist eine Decision so vom Herzen her, könnte man sagen.
Ja. Jetzt muss man an der Stelle aber auch mal sagen, es ist nun auch einfach so, Tobi hat das gerade richtig ausgedrückt. Baker Mayfield ist zum ersten Mal so etwas wie ein Franchise-Quarterback. Die Buccaneers hatten noch nie einen Franchise-Quarterback. Das ist ein Team, was seit 50 Jahren existiert. Und der erste Starting-Quarterback, der einen zweiten Vertrag bei den Buccaneers unterschrieben hat, war Tom Brady. Ja, also ich meine, und das kann man, diese Einjahresverlängerung, da reden wir nicht drüber, ja, das ist absolut lächerlich, ja. Und Baker gibt dem Team gerade etwas, oder nicht nur dem Team, gibt der ganzen Stadt, gibt allem, die Buccaneers sind auf einmal auf der Landkarte aufgetaucht, alle reden nur über diese unglaubliche Baker-Mayfield-Story und jetzt muss man das auch als Fan, ich glaube auch als neutraler Fan, einfach so sehen, wo sind denn, wir verlangen ja immer auch irgendwie, ob jetzt, egal in welcher Sportart, ob es Football ist, Fußball oder was auch immer, wir verlangen doch Typen, wir wollen doch diese Typen haben und es gibt so viel Konformität inzwischen auch in der Liga, so viel Professionalität oder vielleicht auch den ein oder anderen Diven-Spieler, speziell auf den Wide-Receiver-Positionen und Baker Mayfield ist einfach ein Typ. Die Leute lieben das, was der macht, die Leute lieben das, wenn der sich da aufputscht, wenn er die Leute anfeuert, wenn der einfach er selbst ist, wenn er vor dem Spiel in Seattle dann mit einem Fan noch Trash-Talk redet, ja, sich da beleidigen lässt bis aufs Übelste, den sagt, ich komme nachher schon und nach dem Spiel noch zu dem hingehen, den noch beschimpft, ja. Das willst, genau das willst du doch haben und das macht es so besonders. Wir freuen uns wirklich, also bei uns in unseren Chatgruppen auch, weil jeder nach jedem Spiel sagt, ey, das ist unser Quarterback, auf den wir hier eigentlich 50 Jahre gewartet haben und der bleibt jetzt auch hoffentlich noch 10. Ja, also
man muss es ja auch
einfach
mal,
Riesenlaune.
Man muss es ja auch mal so ein bisschen aus der anderen Perspektive sehen. Ich meine, es freut einen ja auch für den Spieler an sich, der ein First-Overall-Draft-Pick war, irgendwo bei seiner ersten Franchise vom Hof gejagt wurde, dann so eine Art Journeyman wurde und jetzt bei euch halt eine zweite oder vielleicht dann auch die erste richtige Heimat findet und da halt auch entsprechend was lostritt. Und ja, wie du sagst, er ist halt nicht verstellt, er ist authentisch. Ich glaube, das ist immer das Allerwichtigste. Und hat halt eine entsprechende Art, die die Leute auch mitreißt und anfeuert. Und wenn er das halt noch mit Leistung untermalt. Und das ist ja nicht nur bei ihm der Fall, es ist ja bei dem einen oder anderen inzwischen auch noch, wo man sagt, es freut mich für die Spieler und für die Quarterbacks, die woanders schon komplett abgeschrieben waren, dass sie jetzt mal irgendwo scheinbar eine Franchise gefunden haben, wo sie halt auch für das genommen werden, was sie darstellen und da auch ihr Potenzial irgendwie entfalten können. Und das finde ich irgendwo in dieser Saison und hat in der letzten angefangen, irgendwo auch so eine schöne generelle Story der NFL, dass das auch möglich ist und die Quarterbacks nicht einfach irgendwo gute Backups sind, sondern halt wirklich auch ihr Potenzial zeigen können, weil irgendwas muss ja auch dazu geführt haben, dass er halt entsprechend hoch gepickt wurden. Nicht bei jedem, aber zumindest mal bei einigen.
Ja, aber ist ja auch ähnlich, aber anders bei euch mit Goff. Ich meine, genau. Goff wurde im Endeffekt auch in irgendeiner Form vom Haus gejagt und jetzt stehen alle Leute da und rufen halt Jared Goff die ganze Zeit. Ja, der Typ ist auch zu Hause angekommen und er ist vielleicht nicht nach außen hin.
Nein, er ist ein ganz anderer Typ. Er ist komplett Flatline.
Aber das ist auch okay. Also du willst ihn ja auch nirgendwo reinzwängen, wo er nicht reinpasst. Nee. Also ich glaube, würdest du das Ganze wegnehmen, was jetzt da gerade bei ihm gut funktioniert. Weil du ihm Druck aufsetzen würdest, den er gar nicht gebrauchen kann oder gar nicht will. Baker will das, Baker liebt es, Baker hat es bei Oklahoma schon gemacht. Das ist einfach sein Stil, wie er ist. Ja. Und er ist ein Dude. Er ist, der spielt Backyard-Football so gesehen, ja. Oder Dog, Dude, wie auch immer du es nennen willst. Aber der ist halt der Typ, der hinten mit dir zusammen Football spielt und im Garten so beim Grillen die ganzen Jungs gegeneinander und er beleidigt den Typen gegenüber und danach säuft er halt mit dem ein Bier und baut Scheiße die ganze Zeit dabei und ist halt, hat einfach Spaß bei der Geschichte. Und ich habe, also Carsten ist noch mal länger Fan als ich, aber wir sind beide schon sehr, sehr lange Buccaneers-Fan und so eine Energie, die jetzt aktuell in Tampa ist, habe ich, weiß nicht, ob ich die überhaupt bis jetzt erlebt habe.
Hatten wir noch nie in der Saison
hatten wir das noch nie. Natürlich hatten wir das Gruden-Team und damals mit dem Playoff-Run, da war auch Energie in der Stadt und alles. Aber so wie es jetzt ist, hatten wir das noch nie.
Du hast da wirklich eine Mischung da gebaut. Du hast eine Mischung aus Spielern gebaut, das muss man aber auch dann ganz klar Jason Light, also unseren GM, mal wirklich hoch anrechnen, die einfach passt. Der hat sich vor ein paar Jahren mal dazu entschlossen, wurde gefragt nach unserer Draft-Strategie, hat er gesagt, wir draften keine Arschlöcher. Ja, also wortwörtlich, sagen die sich meine Worte. Ne? Mhm. Und die nehmen also auch wirklich schon jede Menge Spieler einfach aus ihrer persönlichen Liste einfach raus, weil die sagen, die passen nicht zu diesem Tampa-Vibe. Ne? Ich meine, Brady hat diesen Vibe irgendwie natürlich nach Tampa gebracht mit diesem Super Bowl-Sieg und das darf man auch nicht vergessen. Ja, also war zumindest sturzbetrunken nach der Super Bowl-Party.
Ja. Definitiv, aber anders. Aber ich glaube, damals war es egal, was für ein Charakter du bist, solange Brady mit dir kann.
Genau, und letzten Endes, aber das darf man ja auch nicht vergessen. Baker Mayfield hat ja die schwierigste vielleicht aller Aufgaben im Football überhaupt bekommen. Ja, also nach einem Super Bowl-Sieg und noch zwei echt, na gut, mindestens einer richtig gut und einer mehr so hingerotzten Saison von Brady zu übernehmen. Ja, und sich da zu beweisen in diesem Umfeld. Und das hat er halt geschafft. Und die Jungs, die da um ihn rumspielen, die sind halt auch einfach, die stehen hinter dem und die sind einfach auch sau komisch. Ja, also ich weiß nicht, ganz kurz, ich meine, wir spielen ja auch eine Kopie des Casts auch bei uns sicherlich ab. Story, ganz kurz, Tess Johnson, 45 Jahre Touchdown gefangen, unser Rookie, der ist sowieso, der quasselt die ganze Zeit. Der hat schon die ganze Preseason, der hat in jedes Mikrofon reingequasselt bis zum Gehen nicht mehr. Und als er dieses 45-Yard-Ding gefangen hat, hörte man im Stadion, ging er los, MVP, MVP, MVP. Und der Typ rennt zurück und der rennt zurück auf die Ersatzbank und geht zu Shepard und fragt, hast du gehört, ich habe Touchdown gefangen, die haben MVP gerufen. Sagt er, boah, ich sagte, dabei habe ich doch gar nicht so viel dolle Sachen gemacht hier, ne? Worauf dann sagte, die haben nicht dich gemeint. Und dann sagt er, hast du mal überlegt, wer dir den Ball zugeworfen hat? Dann sagt er, jetzt wo du sagst, das macht Sinn.
Ja, cool. Geil. Ja, aber ich finde es wirklich unfassbar krass, wie viel Parallelen beide Franchises und auch Teams haben. Ich meine, wir haben jetzt gerade über Jared Goff gesprochen, dann aber auch hier die GM-Thematik. Genau, du kannst dieses Statement nehmen und 1:1 auf Brad Holmes setzen. Ja. Die gehen Charakter über Talent und das predigen die seit 5 Jahren. Und ja, auch wie es jetzt mit den Verletzungen aussieht. Du kannst den nächsten Vergleich ziehen. Nimm das Running Back Duo. Ihr habt auch in der Art und Weise Sonic und Knuckles mit White und mit Irving. Es ist so. Ich find's super spannend. Ich freue mich echt tierisch auf das Duell, weil nicht nur wir uns einfach auch so gut verstehen, sondern auch eben die Teams so unfassbar vergleichbar sind, zumindest in einem gewissen Rahmen, dass jeder Spieler da ein bisschen anders ist, dass Goff total anders ist als Baker Mayfield, ist auch klar, aber es sind so viele Parallelen einfach da und ich bin echt gespannt, wie das Spiel ausgeht und ich hoffe, wir sehen uns echt im Februar wieder. Oder im Januar zumindest.
Wenn dann im Januar.
Februar geht nicht. Ich habe gerade überlegt, aber nein, das ist noch Januar.
Das ist noch letzte Januarwoche dann vermutlich. Ja.
Also ich meine, wir müssen uns ja nicht gegenseitig hier lobhudeln, aber das können wir ja schon sagen. Also wir jetzt persönlich untereinander verstehen uns ja nun auch wirklich bombastisch und ich sag mal mit den Lions und den Buccaneers haben wir ja schon die ein oder andere sehr lustige Party gehabt und das merkt man wahrscheinlich auch. Es ist aber auch tatsächlich so, ihr habt es genau gesagt, ja, also da, wo ihr die Emotion habt, am Spielfeldrand haben wir halt den sehr reservierten Todd Bowles, ja, da wo wir die Emotion haben, habt ihr dann vielleicht Jared Goff, ja, das ist schon, und es ist einfach so, das sind einfach zwei Franchises, die jetzt gerade aktuell einfach ihre Städte angezündet haben, ja, also im absolut positivsten Sinne und ich persönlich hoffe immer aber sowas, dass so etwas einfach lange, lange bestehen bleibt, ne, weil, Tampa ist in der Beziehung, bei den Lions ist es anders. Die Lions sind wahrscheinlich eins der Teams, dem man wirklich mal irgendwann endlich den Einzug und sogar den Sieg im Super Bowl mal gönnen würde. Das würden wahrscheinlich die meisten NFL-Fans einfach tun. Ja, also vielleicht jetzt mal von Packers, Bears und so mal abgesehen. Ja. Aber das ist einfach solche, diese Städte, wo man sagt, da ist so viel Emotion, da ist so viel Liebe für das Team auch da. Mhm. Und bei den Lions, da ist man dann wirklich durch viele, viele harte Jahre und Jahrzehnte ja auch gegangen. Da hat man ja auch zwei Megakarrieren irgendwie gesagt, boah, also ein Calvin Johnson oder Barry Sanders, die müssten einfach irgendwo einen Super Bowl erobern und konnten das in Detroit einfach nicht. Umso mehr ist das natürlich auch super für eine Stadt wie Detroit, dass da jetzt die Hütte brennt. Das ist tatsächlich aber etwas, und da sind wir als Deutsche ja immer sehr, sehr kritisch, aber auch viele der amerikanischen Fans, das ist noch nicht so richtig in Tampa mitunter, wie soll man sagen, so verankert in der Sache, weil wir halt immer wieder die Probleme haben. Florida, ne, viele ne, Snowbirds oder beziehungsweise ist halt auch für viele Auswärtsfans immer eine Reise wert. Wir haben es immer wieder damit zu tun, dass wir in unserem Stadion auch durchaus mal eine recht gehörige Anzahl an feindlichen, ne, will ich nicht sagen, Gästefans haben. Ja. Und da würde ich mir persönlich das wirklich wünschen, dass auch die Community in Tampa das noch ein bisschen mehr anerkennt und sagen, dass das eine absolute Heimfestung wird. Mhm. Da seid ihr uns definitiv ein Stück voraus.
Ja, das wird aber, oder liegt aber auch daran, dass halt Detroit halt schon immer eine Sportstadt ist, ob es die Tigers sind, ob es die Pistons sind, ob es die Red Wings sind, ob es die Lions sind. Und die schütten halt ihr Herz für jedes der Teams aus und gehen bei jedem der Teams mit und diese lange Erfolglosigkeit, die Lions halt auf die Spitze getrieben haben, was irgendwelche Titel angeht, beziehungsweise, ja, irgendwann in den 50er Jahren. Die plus noch der ganze Hintergrund der Stadt, der ganze Downfall in den 80er, 90er Jahren, und jetzt, wo halt auch so eine Renaissance von der Stadt her ist, vom Verein her ist, das ist halt alles plötzlich so eine Bewegung und so ein Emotionen, die da entstanden sind, die halt alle auch mitreißen. Und man sieht ja auch, wie reisefreudig die Lions-Fans sind. Du siehst in jedem Stadion irgendwo eine ganze gehörige Menge an Trikots. Und wir bei uns im Fanclub, Harvey, wir haben halt einen Fan, der fliegt überall hin.
First Row, egal wo. Er ist irgendwo immer da. Respekt.
Aber ich weiß hier, der erste International Fan of the Year von den Lions, der Brite, damals, der zu Hause, der fliegt ja auch überall hin. Also der hat sogar eine Dauerkarte drüben, das weiß ich. Das ist halt voll krass. Der ist auch 6, 7 Heimspiele ist er drüben und dann fliegt er auch noch 2, 3 Mal auswärts pro Jahr. Das ist schon Banane, wenn man sich das überlegt von Europa aus.
Ja, ich mach, Ryan ich mach ist, mir in der,
Ryan ist eine absolute Legende. David und ich haben die ganze Woche mit ihm in Green Bay beim Draft verbracht. Und also,
er war auch wieder da, durfte auch wieder hin. Cool. Der ist super witzig gewesen. Also der war richtig.
Stimmt, du hast ihn ja direkt kennengelernt.
Aber er war busy. Also in Detroit zu dem Zeitpunkt war er ganz schön busy, muss man halt sagen. Beim Draft zu Hause, da war er anderweitig viel einge
auch an der Theke, das hat er dann gezeigt. Ja. Also der hat David einiges abverlangt. Es war wirklich, also ja, es ist super. Und also ich kann nur eine Sache jetzt vom August sagen. Ich habe es echt lange nicht geglaubt, aber bei einem scheiß Preseason-Game 60.000 Leute im Stadion. Die Lions-Fans sind verrückt dort, wirklich. Es ist unfassbar. Und es ist schwer. Die Stimmung wird krass, vor allem wenn jetzt auch wieder hier die Werbetrommel mit schwarzen Jerseys und sowas gerüttelt wird, aber
die sehen aber jetzt richtig stark aus, muss ich an der Stelle auch mal sagen. Also ich meine, nichts gegen unsere Weißen mit den orangen Nummern kommt überhaupt nichts mehr an, ja, aber die schwarzen Jerseys von den Lions sind schon mega. Also das wird sehr gut aussehen.
Und jetzt stell dir vor, die Tigers hätten es weiter schaffen können in den Playoffs. Eieiei.
Das wäre ein hartes Wochenende gewesen, ja.
Ich meine, die Tigers sind ja so jetzt ein bisschen, haben auch einen Softspot bei mir, weil mein allererstes MLB-Spiel dann auch bei den Tigers gesehen hatte. Daher, und die haben übrigens einen Tampa Native im Kader oder zumindest Bay Area Native mit Riley Green.
Krass.
Auch wieder.
Ja.
Manchmal frage ich mich auch, was du den ganzen Tag machst.
Also, ja, ich schaue, also das mit Riley Green ist eine lustige Geschichte, weil beim Inner Circle, bei den Buccaneers damals im Draft, haben wir auch geredet, also mit den anderen Buccaneers-Fans, und da war halt auch wer da, Riley Green kommt bei denen aus dem Dorf und hat bei denen in dem Verein oder aus dem Ort und hat in dem Verein angefangen, Baseball zu spielen, und da hat deren Sohn gespielt, und die saßen dann an Tag 2 wirklich da und haben ihren Sohn live so auf dem Handy während des Drafts angeschaut, so
ach,
das
Baseball
spielen. War ganz witzig und haben mir so nebenbei erzählt, dass früher da auch Riley Green gespielt hat und sowas. Und ja, sag ihm schöne Grüße, so von oben runterbrüllen aus Tampa, so Heimat, wenn du am Sonntag zum Spiel gehst.
Chris, was hast du da aufgezogen?
Ja. Eigentlich, was heißt, mein Herz schlägt nicht für die Bucks, aber es war die erste Kappe, die mir ein Bekannter damals aus der USA mitgebracht hat. Das ist noch eine Original.
Original mit altem Logo noch hier.
Ja, das ist ein Original, was heute hier Retro Creamsicle und so weiter ist, mit altem
Bucko Bruce.
Buccaneer. Die,
was aus dir, das musst du mir wirklich mal fragen, Christian, was aus dir hätte alles werden können. Ja?
Zweifacher Super Bowl-Champ.
Nein,
tolle Kappe, also bin ich ein bisschen neidisch, aber die ist wirklich schick. Ja, ne?
Ja, muss irgendwie aus den 90er Jahren sein. Die hat mir mal ein Kumpel mitgebracht. Hatte zwar irgendwie einen anderen Hintergrund, weil wir zu dem Zeitpunkt von Warhammer gab es mal ein Spiel, wo du Schiffe versenken gemacht hast und so weiter. Und dafür hatte ich die mir mal irgendwie mitbringen lassen. Aber sie ist noch in meinem Besitz und wie gesagt, es ist halt eine ganz alte Kappe.
Unbedingt aufgeben. Niemals sehr hergeben, schön. Sowas.
Ja, nee, sowas. Das auf keinen Fall.
Sowas darf man nicht hergeben. Das ist, geht ja auch, und das finde ich ja auch ganz schön tatsächlich hier in Deutschland, jetzt mal unabhängig von uns hier, dass dieses Fantum in Deutschland, der NFL, ja eigentlich echt teamübergreifend ist. Ja, also über alle Frotzeleien, die wir da normalerweise über den Spieltag ablegen. Ich kann mir auch ohne Probleme mit Eagles-Fans, mit Saints-Fans und sonst was irgendwelche Spiele angucken mit Deutschen. Die leben ihre Leidenschaft halt genauso auf wie alle anderen hier auch. Ja, und wenn die da, ich meine, und wenn wir sie jetzt mal dann ganz hart vergleichen, wenn man jetzt mal vielleicht von krassen Beispielen wie Eagles gegen Cowboys oder so mal absieht, im Vergleich zu alledem, was hier in Deutschland oder in Europa im Fußball oder so passiert, ist das doch alles sowieso noch Kindergarten. Ne?
Also, ja, und das ist doch das Schöne. Das ist doch das Schöne, dass es um die Sportart geht und nicht um irgendwelche Hooligan-Kacke oder sowas.
Ja.
Deswegen liebe ich den Football auch so arg und auch die Fanbase da dahinter.
Ich hatte das ja in Woche 1, weil die Saints im Ned Kellys waren. Die hatten da ihren Season Opener gemacht. So einmal im Jahr treffen die sich der Fanclub, und da waren die genau bei uns. Und hab auch mit
Zufall denen, oder Absicht?
War schon ein bisschen Absicht dahinter von denen bestimmt.
Och, Masochismus, würde ich es nennen.
Ja, also, ich fand's geil. Gleichzeitig, für die war das ja eine schwierige Situation. Wollen die jetzt die Bucks gewinnen sehen oder die Falcons gewinnen sehen? Am Ende waren sie ganz froh, dass wir gewonnen haben, weil sie die Falcons dann doch noch weniger mögen, historisch gesehen, daher.
Ist okay. Ja, es ist schon schön. Aber ich muss auch ehrlich sagen, also, es war für mich auch kein leichtes, in Green Bay auf der Bühne zu stehen.
Hast du ausgepfiffen?
Ich wollte ja, dass sie mich ausbuhen.
Warst du zu nett?
Ich hab den ja dann doch auch noch den ein oder anderen Spruch gedrückt und ich dachte echt, okay, das wird krass, aber es wurde so mit Humor genommen und mit so viel Witz und das fand ich einfach geil und auch in Green Bay, die haben sich einfach gefreut, dass so ein geiles Football-Event in deren Stadt ist und dass alle zusammen feiern und da die ganze Football-Welt zusammenkommt und es war einfach nur ein Fest. Also es war
wie schlägt sich dein Draft-Player? Ich meine, das ist jetzt hier die Runde der Leute, die mal Spieler draften durften.
aktuell tatsächlich gar nicht gut. Er ist ja nicht im aktiven Roster. Er ist noch verletzt. Es gab ein Commitment von Brad Holmes, dass er auf jeden Fall in Lions bleibt und auch wieder sein wird. Er ist gerade im Wiederaufbau und ja, ich warte einfach nur, bis er zurückkommt.
Wer war nochmal dein Pick?
Ahmed Hassanin.
Ahmed Hassanin, Boise. Aha.
Ja. Mochte ich. Also eigentlich für die fünfte Runde echt ein brutal starker Pick. Er war auch in der Preseason echt einer der Sonnenscheine in der D-Line. Aber ja, dann hat er sich ausgerechnet in dem Spiel, wo ich dann auch live vor Ort war, sich am Ellenbogen verletzt. Oder ja, so Unterarm-Ellenbogen. Ich glaube, es war Unterarm. Und ja, ist da jetzt gerade im Wiederaufbau.
Gute Frage jetzt an Tobi. Sehen wir Elijah Klein als Starter am Wochenende? Da würdest du doch wahrscheinlich steil gehen, oder nicht?
Also erstens hat Elijah dieses Jahr schon ein Spiel starten dürfen. Das ist eine ganz besondere Geschichte. Hat mich sehr gefreut. Und es ist eine 50-50 Chance, weil Haggard, unser Right Guard, raus ist. Stand jetzt ist Elijah Klein der Starter. Michael Jordan, der zum Saisonstart Left Guard gespielt hat, bei uns ist aber wieder da. Hat aber heute das erste Mal trainiert. Das ist dann Game-Time-Decision, glaube ich, wie sich Jordan fühlt, ob man den schon reinschmeißen kann auf Right Guard oder ob Elijah Klein spielt. Mich natürlich schon ein bisschen stolz machen will.
Aber es gibt auch eine witzige Geschichte. Das erste Mal, als Tobi und ich zusammen im Podcast waren, oder war es das zweite Mal, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall, ganz am Anfang, wo wir uns kannten, hat er die Geschichte erzählt vom Draft in Detroit, als er dann auch quasi nicht raus durfte zum Trikot übergeben.
Ja.
Ich fand es richtig witzig. Genau. Und ich fand es richtig witzig, weil David und ich, wir haben dann oft auch drüber gesprochen und wir haben uns das dann auch auf dem Flug hatten wir das Thema dann auch noch. Ich gesagt, ey Mensch, wie ärgerlich wäre das denn? Und dann habe ich gesagt, ja, aber du musst ja erstmal in diese glorreiche Situation kommen, überhaupt ausgewählt zu werden, dass du da nach hinten darfst. Mhm. Und dann war Tag 1 und die fragen mich tatsächlich, ob ich das Trikot überreichen würde. Und dann ist mir genau das Gleiche passiert wie dir auch. es war kein Trade, aber der Spieler war nicht da.
War nicht da, ja.
Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass wir Jihad Campbell holen. Einfach weil Dan Campbell seinen Namen auch sehr gern mag.
Wir nehmen alle Campbells und, von der ganzen Liga.
Er hätte eigentlich auch ganz gut gepasst von unseren Needs. Und dann wurde es leider nicht so. Deswegen musste ich sehr, sehr an dich denken in dem Moment.
Es ist eine komische Situation, wenn du da hinten. Warst du hinten?
Du warst da hinten, ja.
Du stehst da hinten. Und du darfst da nicht vor und nicht diesen First-Round-Pick mit deinen Jungs feiern. Du stehst da hinter der Bühne und schaust da zu. Und irgendwie fühlt sich's falsch an. Ja, es fühlt sich einfach falsch an. Leute, ich gebe euch mein Handy, ist mir egal. Ich komme danach wieder und hol das ab. Bitte lass mich, ja.
Liebe Zuhörer, was ihr hört, sind First-World-Problems.
Ja, natürlich. aber weißt du, ich hätte aber so gerne diese Sache gehabt. Und speziell diese Vorstellung, es war ja bei euch genauso. Das weiß ich von anderen Fans, die da waren. Von Dennis zum Beispiel, von den Patriots, der Spieler ist ja dann auch runtergegangen und hat dann Fotos gemacht mit dem in den Inner Circle. Und das wäre ja dann ja halt diese Vorstellung, dass du dann da unten dem das Trikot überreichen darfst, dann vorne Bühne runtergehst in den Inner Circle und danach kommt der nach 5 Minuten, nachdem er das Interview gegeben hat, dann auch dazu und macht Fotos mit dir und dort schreibt auf deinem Trikot und so, wäre halt bombastisch geil gewesen.
Also bewerbt euch alle fleißig.
Ja, unbedingt.
Fan of the Year.
Unbedingt.
Läuft gerade wieder die Abstimmung für alle Teams. Ja.
Gut, dass du sagst. Bewerbt euch auf jeden Fall. Es lohnt sich. Und egal, welche Zweifel ihr habt, vergesst sie. Die Franchises wählen aus und der es wird, der hat es zu 100% verdient. Deswegen meldet euch an, wenn ihr der Überzeugung seid, ihr seid ein toller Fan, ihr habt es irgendwo verdient, dann meldet euch an, weil es kann sich einfach nur lohnen.
Nein, also meldet euch einfach an und messt euch bitte nicht an irgendwelchen anderen Leuten und vergleicht euch da. Nein. Ich habe Leute kennengelernt, die weiß nicht, was machen und weiß nicht, wie viele Follower haben, und ich habe Leute kennengelernt, die ich vorher nicht kannte, und ich bin relativ gut vernetzt, glaube ich, eigentlich in der deutschen Fanszene, und ich habe von denen nie gehört und nie gesehen, und trotzdem wurden die International Fan of the Year, und sie haben es genauso verdient. Deswegen, das heißt nichts, wie viel Followerzahlen ihr habt, was ihr macht dafür, um
überhaupt nicht
zu repräsentieren. Es reicht einfach, Fan zu sein, und das ist
genau.
Das ist eine geile Sache.
100%. Gut, meine Freunde. Es war mir ein Fest. Ich glaube, wir sind am Ende.
Eins will ich noch sagen. Wir haben vorhin kurz drüber gesprochen. Deutschlandspiel in Berlin. Ja. Für die es noch nicht wissen, bei den Lions wird es auch so sein. Die Buccaneers werden da sein. Die Buccaneers werden was machen. Die Buccaneers haben es auch schon angekündigt. Es wird eine gemeinsame Watchparty geben mit den Patriots. Gegen die spielen wir nämlich an dem Wochenende auch. Da kommen bald dann auch, glaube ich, die entsprechenden Links dazu oder beziehungsweise die Möglichkeiten daran zu partizipieren. Es wird aber Programm geben, Freitag, Samstag, Sonntag. Also die in Berlin sind, die nach Berlin wollen, einfach nur diesen Vibe irgendwie miterleben, kommt da gerne hin. Wir sind da, die Lions auch. Und ich glaube, wir werden da auch garantiert hoffentlich irgendwo die Chance haben, da irgendwo ein Bierchen gemeinsam zu trinken.
Da gehe ich mal schwer von aus.
Ja, also wir dürfen noch nicht ganz so viel sagen. Ich habe gerade nochmal geschaut, die Lions haben noch nichts veröffentlicht, aber es wird auf jeden Fall was kommen. Deswegen Berlin-Spiel auf jeden Fall markieren, am besten das ganze Wochenende. Und ich freue mich einfach, so viel wie möglich zu sehen, so viel Leute wie möglich zu treffen. Hoffentlich trinken wir auch das eine oder andere Getränk zusammen. Und wir haben tatsächlich auch noch eine Watchparty am 2.11., nämlich eine Woche vor dem Berlin-Spiel, gegen die Vikings in Stuttgart in Palm Beach. Kommt gerne vorbei, es wird von uns ausgerichtet. Jeder ist herzlich willkommen, egal ob Football-Fan an sich oder Lions-Fan natürlich. Und dann haben wir da eine richtig geile Zeit zusammen, das wird super. Und ja, jetzt bevor ich zum Abschluss komme, überlasse ich euch nochmal, falls ihr noch irgendwas sagen wollt, das letzte Wort, und dann mache ich den Abschluss.
Schön war's. Vielen, vielen Dank, wieder hier sein zu dürfen. Alter, es ist spät, ich bin müde, ab ins Bett, gute Nacht.
Schnitt.
Hier wird nichts geschnitten.
Nein, wir können es einfach sagen. Vielen, vielen Dank. Das macht mit euch immer ganz besonders Spaß. Wir hoffen, es wird ein geiles Spiel am Wochenende. Hoffentlich ohne weitere Verletzte. Das könnte keiner gebrauchen an der Stelle. Möge das bessere Buccaneers-Team gewinnen.
Mir hat es auch total viel Spaß gemacht. War jetzt zum ersten Mal auch in so einer Viererrunde. Also sonst haben wir es halt zu viert, wir vier Lions-Podcaster gemacht. Aber wie gesagt, hat total viel Spaß gemacht. Tobi habe ich ja schon in München kennengelernt, bin ihm auf X gefolgt, und seit ich bei X nicht mehr bin, folge ich mir auch nicht mehr.
Bist du auf Blue Sky? Da bin ich nämlich auch.
Ich bin bei Blue Sky, ja.
Na dann.
Müssen wir mal gucken, vernetzen wir uns gleich mal. Auf jeden Fall hat mir super viel Spaß gemacht, auch ein schönes Spiel am Montagabend, und Go Lions.
Jawohl, sehr schön. Ich sage auch nochmal Dankeschön, dass ihr da wart. Ich freue mich jedes Mal, und ja, es war einfach geil. Auf ein gutes Spiel, und jetzt verabschiede ich mich. Gehabt euch wohl. Go Lions!